Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. An unserem Ostermorgen, an diesem herrlichen Tag, lesen wir miteinander als Einstieg in die Predigt und Grundlage Lukas 24. Wir schauen dann größere Teile des Kapitels an, lesen die Verse 1 bis 3. Lukas 24, 1 bis 3. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Früh, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und auch liebe Kinder, die Kinder sind heute ganz offiziell auch mit dabei, wir haben Familiengottesdienst. Wir hören heute von verschiedenen Menschen, die unterwegs sind. Und dabei erleben sie allerlei Überraschungen. Deshalb auch das Thema unserer heutigen Predigt, ein Tag voller Überraschungen. Und wir hören von einem, der auf einmal nicht mehr da ist. Und das, obwohl er fest verschlossen, verriegelt, versiegelt war und dazu noch von einem Trupp Soldaten bewacht. Trotzdem plötzlich weg, ohne Hinterausgang. Keiner weiß wie. Es ist früher Morgen, vom Osten her wird's langsam hell. Die ersten Vögel fangen schon an zu singen. Einige Frauen sind unterwegs. 5, vielleicht auch mehr. Von der Schönheit dieses herrlichen Morgens bekommen sie allerdings nichts mit. Ziemlich traurig schauen sie vor sich hin. Sie reden wenig. Bei sich haben sie wohlriechende Öle und Salben. Damit wollen sie den Körper eines Verstorbenen einsalben. Der ist aber schon beerdigt. Normalerweise hätte man den Verstorbenen vor der Beerdigung eingesalbt. Aber da war alles viel zu hektisch gewesen. 3 Tage zuvor war Jesus gekreuzigt worden. Mittags um 3 Uhr war er gestorben. Aber mit Sonnenuntergang fing schon das Passafest an. Und da wollte man keine Leichen mehr rumhängen lassen. Deshalb waren nur wenige Stunden geblieben, um Jesus vom Kreuz zu nehmen und zu beerdigen. Na, seht ihr, wie er von verschiedenen Leuten vom Kreuz abgenommen und dann zum Grab gebracht wird. Ein reicher Mann aus Jerusalem hatte sein Grab zur Verfügung gestellt und dort ist Jesus beerdigt worden. Es ist natürlich die erste spannende Frage, wie kommen die überhaupt, die Frauen, an diesem Morgen an die Leiche ran? Haben die ihren Klappspaten dabei, um ihn wieder auszugraben? Nein, dazu muss man wissen, dass die vornehmen Leute damals nicht wie bei uns heute in der Erde begraben wurden. Josef von Arimathea, das ist einer von den Männern da auf dem Bild, so hieß der vornehme Mann, der hatte ein Felsengrab. Da seht ihr so ein Felsengrab, wie aus der Zeit Jesu das ausgesehen hat. Eine Höhle in den Fels hineingeschlagen, davor kam ein großer, mannshoher, dicker, schwerer Rollstein. Und im Raum drin war entweder ein Steintrog mit einer Aushöhlung, wo man die Leiche reingelegt hat, oder einfach eine Steinplatte, wo man die Leiche draufgelegt hat. In so ein Grab wurde Jesus gelegt. Aufs Gesicht ein kleines Tuch, ein zweites großes, 4 Meter langes, auf die Steinplatte, Jesus drauf und dann den oberen Teil drüber geschlagen über den ganzen Körper und das Gesicht. Das hatten sie gerade noch am Tag seiner Beerdigung miteinander hingekriegt, aber für die Salbung war keine Zeit mehr geblieben. Das wollen die Frauen deshalb jetzt nachholen. Der Sabbat und das große Passafest sind vorüber. Der erste Tag der Woche ist gerade angebrochen. Wer weiß denn, wie heute der erste Tag der Woche heißt? Weiß das jemand von euch? Der Sonntag, genau. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Damals hieß der noch nicht Sonntag. Ein Sonntag und ein Festtag wurde dieser erste Tag deshalb, was an diesem Tag, an diesem Morgen passiert ist. Davon hatten die Frauen natürlich noch keine Ahnung. Sie hatten im Moment vor allem ein Problem. Also das mit dem Klappspaten nicht, aber ein anderes, auch nicht kleineres, denn vor dem Grabeingang, haben wir gehört, lag dieser riesengroße, schwere Rollstein. Und er war so schwer, dass den offenbar auch 5 Frauen miteinander nicht wegschieben konnten. Und obwohl sie ordentlich Frühstück gegessen hatten wahrscheinlich. Die haben die bange Frage gehabt, ja, wie kriegen wir jetzt den Stein da weg? Aber unser Thema heute ist ja ein Tag voller Überraschungen. Und die erste Überraschung erleben die Frauen. Sie kommen zum Grab, sie trauen ihren Augen nicht. Das Grab ist offen, der Stein ist weggerollt. Wie das? Sie gehen hinein. Es ist ja morgens noch relativ dunkel, wird gerade im Osten hell. Sie schauen rein ins Grab. Das Grab ist leer. Der Leichnam Jesu ist weg. Nur die Tücher liegen fein, säuberlich zusammengelegt auf der Steinbank. Muss wohl schon eine schwäbische Hausfrau an diesem Morgen da gewesen sein. Die Frauen sind ratlos. Was ist da passiert? Gewaltiges war passiert. Um die Zeit, als sich die Frauen auf den Weg, im allerersten Morgengrauen auf den Weg zum Grab gemacht haben, da hat draußen vor der Stadt plötzlich die Erde gewaltig gebebt. Und obwohl die Sonne erst im Aufgehen war, es war fast noch stockfinstere Nacht, wurde es plötzlich heller als am lichten Tag. Wie ein Blitz. Ein Engel Gottes stand da, wälzte den Stein vom Grab und setzte sich drauf. Und er leuchtete unglaublich hell und sein Kleid war weiß wie Schnee. Die Soldaten zitterten vor Angst und fielen in Ohnmacht. Als Kriegsleute waren die zwar einiges gewohnt, hatten sicher schon manches Mal dem Tod ins Auge geschaut auf dem Schlachtfeld, aber das war auch für sie zu viel. Warum aber waren da überhaupt Soldaten? Also wenn ich auf den Friedhof gehe, ich habe eigentlich äußerst selten bei uns irgendwo mal Soldaten rumstehen sehen. Wir haben es als Lesung gehört. Als Jesus beerdigt worden war, da kamen die Obersten der Juden zu Pilatus und sagten, dieser Betrüger hat behauptet, dass er am dritten Tag wieder aufersteht. Deshalb musst du jetzt unbedingt das Grab mit Soldaten bewachen. Stein davor, versiegeln allein reicht nicht, Soldaten müssen auch noch hin. Sonst kommen seine Jünger, stehlen den Leichnam und hinterher behaupten sie, Jesus sei wirklich auferstanden. Das macht eine Menge Aufruhr, konnte Pilatus gar nicht gebrauchen, also stimmt er zu, schickt einen Trupp Soldaten, die versiegeln das Grab und bewachen es, bis der Engel kam. Da fielen sie vor Schreck in Ohnmacht und Jesus ist auferstanden. Sehen wir ein Bild. Hat ein Maler irgendwann mal gemalt, die Auferstehung Jesu. Vorne seht ihr die Soldaten umfallen und ohnmächtig liegen. Einer versucht gerade noch, sich zu retten. Die waren schon beim Kommen des Engels umgefallen, aber der Maler braucht natürlich noch ein bisschen mehr Dramatik im Bild. Ja. Wenn wir das Bild so genau anschauen, dann fallen mindestens 2 Dinge auf, noch außer dem weglaufenden Soldaten, der müsste längst in Ohnmacht liegen, die eigentlich so genau nicht stimmen. Und trotzdem nicht ganz falsch sind. Was hat Jesus höchstwahrscheinlich nicht dabei gehabt, als er aus dem Grab auferstanden ist? Könnt ihr es einigermaßen sehen? Was hält er denn da oben in der Hand? Eine Flagge. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus mit einer Flagge beerdigt worden ist?
Nein.
Nein, kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Warum ist die da mit drauf auf dem Bild? Für den Frieden, auch das könnte sein, genau, ist nicht falsch, genau, eine Fahne, denn er hat Frieden mit Gott geschaffen für uns. Hier hat sie noch eine andere Bedeutung, die Maler haben einfach was dazu gemalt als Symbol, weil sie was zum Ausdruck bringen wollen. Das ist die Fahne des Siegers an dieser Stelle, denn Jesus hat mit seiner Auferstehung Satan, die Sünde, die Hölle, den Tod besiegt. Und deshalb hat ihm der Maler die Siegesfahne in die Hand gemalt. Denn seit diesem Morgen hat der Tod seinen Schrecken verloren. Wenn wir an Jesus glauben, dann wissen wir, auch für uns hat Jesus den Tod besiegt. Wenn wir einmal sterben, dann kommt zwar unser Leib ins Grab, aber unsere Seele geht direkt in den Himmel zu unserem Herrn Jesus. Und deshalb müssen Christen seit Ostern keine Angst vor dem Tod mehr haben. Etwas Zweites durfte Jesus auch nicht angehabt haben. Das sieht man fast noch ein bisschen deutlicher als die Flagge. Das rote Gewand, richtig. Warum hat der Maler ein rotes Gewand hingemalt? Das soll natürlich nicht einfach nur rot sein. Ich gebe mal noch einen Tipp. Der hat sicher an Purpur gedacht. Purpur kommt ja in verschiedenen Rot-Violett-Blautönen vor. Und warum Purpur? Wer trug denn früher Purpur? Die Könige. Und der Maler wollte mit diesem Purpurgewand deutlich machen, der Jesus, der da aufersteht, ja, ganz genau, er ist der König. Der König der Könige, der Herr aller Herren. Und kurze Zeit nachdem Jesus auferstanden ist, kommen die Soldaten wieder zu sich, in Panik laufen sie davon. Von all dem wissen die Frauen nichts. Als sie kommen, sind die Soldaten schon weggelaufen. Das Grab ist leer, der Leichnam Jesu fehlt. Übrigens, wenn er am Ostermorgen, wer hat denn heute Morgen schon Ostergeschenke gesucht? Hand hoch. Ein paar haben schon gesucht, gell? Habe ich doch mitgekriegt. Also, das hat übrigens genau seinen Grund. Warum sucht man an Ostern Geschenke? Warum liegen die nicht wie an Weihnachten einfach unterm Baum auf dem Frühstückstisch, wo auch immer? Weil damit ein Teil der Ostergeschichte nacherlebt wird. Die Frauen gucken ins leere Grab und wen suchen sie dann? Den haben sie auch gesucht. Vor allem haben sie am Ostersonntagmorgen Jesus gesucht. Der war nicht mehr da. Und deshalb haben sie gedacht, wo ist er wohl hin? Den hat der Gärtner irgendwo verlegt, ja? Leiche verloren gegangen, muss gesucht werden, weil die am Ostermorgen gesucht haben, deshalb suchen wir Ostergeschenke. Und während die Frauen da gucken und staunen, wo Jesus ist, sind sie plötzlich nicht mehr allein. Zwei Männer in strahlenden Kleidern sind bei ihnen, die Frauen erschrecken, zwei Engel Gottes. Hat der Maler nach draußen verlegt, damit er eine schönere Kulisse hat als nur das Dunkel des Grabs. Aber stellen wir es uns in der Höhle vor, kann so ähnlich ausgesehen haben. Der Engel, der mit den Frauen redet und sagt zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch daran, dass er euch gesagt hat, sie werden mich töten, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Die Frauen erinnern sich zwar daran, dass Jesus das gesagt hat, aber richtig begreifen können sie es immer noch nicht. Ziemlich zerstreut gehen sie wieder zurück nach Jerusalem. Dort erzählen sie es den Jüngern. Die Jünger glauben ihnen nicht. Hysterische Weiber halt mit ihren zarten Nerven werden sie gedacht haben, was die wohl gesehen und sich in ihrer Panik zusammengereimt haben. Aber Petrus und Johannes machen sich auf den Weg. Das wollen sie doch selber gesehen haben. Mit weiten Schritten geht's hinaus zum Grab. Groß sind die Entfernungen nicht. Hab hier mal so einen Lageplan von Jerusalem. Wer schon mal in Jerusalem war, unten der große Tempelberg und gegenüber, schmalen Teil der nördlichen Oberstadt, kurz vor der Stadtmauer schon gleich Golgatha mit dem Grab Jesu. Ein paar hundert Meter vom Zentrum. Falls die Jünger im Abendmahlsaal gewesen sein sollten, was gut möglich ist, vielleicht ein Kilometer. Nicht viel mehr als die Eichenau groß ist von einem Eck zum anderen. Braucht man vielleicht maximal 10 Minuten, wenn man einigermaßen flott unterwegs ist. Ich erkläre das so, damit er nicht meint, das hätte sich am Ostersonntagmorgen alles stundenlang hingezogen. Nein, das ging ratzfatz, eins ums andere. Wir können uns also vorstellen, kaum 20 Minuten, nachdem die Frauen als Erste am Grab waren, stehen auch Petrus und Johannes da. Staunen und schauen, tatsächlich ist alles so, wie die Frauen gesagt haben. Der Grabstein ist weggerollt, das Grab ist leer. Auf der Steinbank liegen lediglich noch die leinernen Tücher feinsäuberlich zusammengelegt. Nur die Engel sind nicht mehr da. Petrus geht nachdenklich nach Jerusalem zurück. Nur einer glaubt, Johannes. Johannes ist offensichtlich der Einzige, der an diesem Morgen wirklich begriffen hat, was geschehen ist. Jesus ist auferstanden. An diesem Tag sind noch zwei unterwegs. Zwei Jünger sind auf dem Weg nach Hause. Auch sie waren zum Passafest in Jerusalem. Jetzt gehen sie heim nach Emmaus, etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Traurig und niedergeschlagen unterhalten sie sich. Sie können gar nicht fassen, was in den letzten Tagen passiert ist. Jesus gefangen genommen, verhört, ausgepeitscht, gekreuzigt. Ihre ganze Welt ist zusammengebrochen. Und sie hatten doch so fest geglaubt, dass Jesus der Heiland ist. Und jetzt ist er tot. Und dann wurden sie auch noch von den Frauen aus der Fassung gebracht. Mit der Nachricht, dass das Grab Jesu leer ist. Ich muss selber sagen, ich habe noch mal gestaunt, als ich es in der Vorbereitung gelesen habe, diesen Abschnitt. Wie wenig Eindruck sowohl der Bericht der Frauen als auch der Bericht des Johannes und Petrus auf die übrigen Jünger gemacht hat. Denn wir sehen, wenn wir Kapitel Lukas 7,24 anschauen, dass auch die Emmaus-Jünger erst von Jerusalem aufgebrochen waren, als sie schon alles Vorausgehende mitgekriegt haben. Die haben schon mitgekriegt, dass die Frauen am Grab waren, Grab ist leer, Jesus ist weg. Die haben mitgekriegt, andere Jünger, mindestens Petrus, Johannes, vielleicht noch ein paar mehr, waren auch schon draußen, haben auch berichtet, Grab leer, Jesus weg. Erstes, was mich gewundert hat, es waren offensichtlich nicht alle draußen. Die Nachricht, Grab ist offen, Grab ist leer, Jesus weg, hat die nicht mal so sehr bewegt, dass sie selber die 10 Minuten Fußweg hinaus ans Grab auf sich genommen hätten, um selber noch mal nachzuschauen. Wir sehen, wie total niedergeschlagen, desillusioniert der ganze Haufen eigentlich war. Und so haben sich die Emmaus-Jünger, obwohl sie das alles gehört und mitbekommen haben, auf den Weg zurück nach Emmaus gemacht. In Jerusalem haben sie nichts mehr erwartet. Die Sache mit Jesus ist jetzt gegessen, das war's halt. Völlig resigniert, desillusioniert, frustriert sind sie heimgegangen. Aber wie sie da so gehen, traurig vor sich hin, kommt ein Fremder zu ihnen. Er fragt sie, ja, worüber unterhaltet ihr euch denn? Auch er kommt von Jerusalem her. Kleopas, so heißt einer von beiden, schüttelt den Kopf. Sag mal, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht mitbekommen hat, was da die letzten Tage passiert ist? Der unbekannte Fremde scheint tatsächlich nichts zu wissen. Er fragt ganz dumm, ja warum, was ist denn da los gewesen? Und sie erzählen ihm von Jesus, von seinen Wundern, von seiner Kreuzigung, von den Frauen, dass sie das Grab leer gefunden haben, auch von den Jüngern, die hinausgegangen sind und Jesus nicht gefunden haben. Jetzt schüttelt der unbekannte Fremde den Kopf und sagt, O ihr Unverständigen, habt ihr denn gar nichts begriffen von dem, was die Propheten Gottes schon vor Jahrhunderten gesagt haben? Es ist doch in den Schriften klar gesagt, dass der Messias leiden muss und dann in die Herrlichkeit zu Gott geht. Und dann erklärt er ihnen nochmal ganz genau, dass das nach dem Wort Gottes alles genau so kommen musste. Während sie so miteinander reden, kommen sie in ihrem Heimatdorf Emmaus an. Der Fremde will weitergehen. Die beiden Jünger aber sagen, bleib doch bei uns, es wird schon dunkel, iss noch was mit uns, schlaf bei uns, morgen kannst du wieder weitergehen. Der Fremde willigt ein und so sitzen sie schon kurze Zeit später miteinander am Tisch zum Abendbrot. Und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Ein Tag voller Überraschungen ist ja unser Thema. Der Fremde, als wäre er nicht Gast, sondern Hausherr, greift nach dem Brot. Wenn er ganz genau hinguckt in der linken Hand, da muss man aber schon wirklich ganz genau hingucken und scharfe Augen haben, da in seiner linken Hand, da hat er ein Stück Brot. Ihr seht, er hält die andere, die rechte, so ein bisschen komisch darüber. Er segnet das Brot, das ist die Geste, die damit gemeint ist. Richtig, scharf mitgedacht, super, genau. Er segnet das Brot, bricht's, gibt's ihnen und da geht's den beiden auch auf. Aber in dem Augenblick, als sie es begreifen, ist Jesus schon weg. Die beiden Jünger schauen sich begeistert an, hat nicht das Herz in uns gebrannt, als er uns die Schrift ausgelegt hat. Wir haben doch gespürt, irgendwas ist Besonderes mit diesem Menschen. Warum haben wir es nicht gleich kapiert? Wir wissen nicht, ob Jesus so anders ausgesehen hat oder ob sie einfach so völlig desillusioniert waren, dass sie ihn, selbst wenn sie ihn einigermaßen in alter Gestalt gesehen haben, nicht vorstellen und glauben konnten, dass es wirklich ist. Auf jeden Fall noch in der gleichen Stunde brechen sie wieder auf und gehen zurück nach Jerusalem. Was wollen die mitten in der Nacht in Jerusalem? Den anderen Jüngern erzählen, wir haben Jesus gesehen. Jetzt gibt's kein Halten mehr. Er ist wirklich auferstanden. Weil an diesem Tag so etwas Gewaltiges geschehen ist, deshalb ist dieser Tag der Sonntag, der erste Tag der Woche, seither der Festtag der christlichen Gemeinde. An jedem ersten Tag der Woche hat von da an die Gemeinde die Auferstehung Jesu gefeiert. Und deshalb feiern wir auch Sonntag und einmal im Jahr Ostern, so wie heute. Was gibt's denn zu Ostern Besonderes? Was habt ihr, ein paar haben ja heute Morgen schon Ostergeschenke gesucht. Was habt ihr denn gefunden so, Emilia? Ostereier. Und sonst noch was? Hat der Elias auch was gefunden? Oder der Aaron? Schokolade. War die Schokolade in einer bestimmten Form vielleicht? Habe ich mir doch fast gedacht, als sie Ostereier und Osterhasen haben sie unter anderem gefunden. Was haben denn Ostereier und Osterhasen mit Ostern zu tun? Manche sagen ja gar nichts, sind schlimme heidnische Bräuche, ist aber nachweislich falsch. Fragen wir also, was haben Eier und Hasen mit Ostern zu tun? Man muss schon ein bisschen denken, da dürfen auch die Erwachsenen mitdenken. Hasen und Eier. Bei den Eiern ist eigentlich noch relativ einleuchtend, wenn man es mal weiß. Ein Ei habt ihr heute Morgen gesucht, sieht so ein Ei lebendig aus? Nein. Nicht wirklich, gell? Eigentlich, nur gut, die Schokoladeneier sowieso mit Kunststoffüberzug und so weiter erstmal verpackt, aber ein richtiges Ei eher tot wie ein Stein mit Kalkschale außenrum. Aber dieses ältere Bild mit dem Osterhasen, der Ostereier mit dem Karren ausfährt, da hat es ein kleines Detail. Das gibt uns einen Tipp, was damit gemeint ist. Seht ihr ganz hinten rechts? Eines der Eier bricht auf und was guckt da raus? Richtig. Also in einem scheinbar toten Ei kann sehr wohl Leben sein, ein lebendiges Küken. Von außen sieht das Ei tot aus wie ein Grab, aber innen ist Leben und deshalb ist. Richtig. Ganz genau so ist es, richtig. Wie am Ostermorgen die Grabeshöhle aufbricht, Stein weggerollt, Jesus rauskommt, so kommt aus dem scheinbar toten Ei ein lebendiges Küken raus. Also mit dem Osterei ist die Sache ganz einfach und ganz einleuchtend. Mit dem Osterhasen, da wird's in der Tat ein bisschen schwieriger. Da muss man schon zwei, dreimal um die Ecke denken. Der kommt natürlich nicht aus dem Osterei. Das ist schon mal klar. Und ziemlich klar ist auch, dass mit dem Osterhasen überhaupt kein Hase gemeint ist, sondern ein Tier, das ganz ähnlich aussieht wie ein Hase. Könnt ihr da den Hasen vom anderen unterscheiden? Ja? Links ist der Hase, der klassische Feldhase mit den langen Ohren, mit einem etwas bunteren Fell. Von euch aus gesehen, links, genau, richtig. Meine Frau kritisiert mich immer und sagt immer, wenn du links sagst, ist doch von der Gemeinde rechts und so. Links, okay. Genau. Und rechts, was ist das? Das ist ein Kaninchen. Wahrscheinlich die meisten können das eine vom anderen gar nicht unterscheiden, wissen vielleicht noch nicht mal, dass es beides gibt. Mit dem Osterhasen ist mit Sicherheit in Wirklichkeit ein Osterkaninchen gemeint. Warum können wir das mit ziemlicher Sicherheit sagen? Was ist nämlich der wesentliche Unterschied, abgesehen davon, dass der Hase in Natur ein bisschen größer ist, ein bisschen anders aussieht, was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Hasen und einem Kaninchen bezüglich seiner Lebensweise? Ja, kleiner ist das Karnickel, aber bezüglich seiner Lebensweise haben sie einen riesengroßen Unterschied. Die Karnickel leben in Höhlen. Untertage, da begraben worden, genau, in der Höhle lager, absolut richtig, genau auf der richtigen Spur, der Herr Jesus lag in der Höhle und kam, da sehen wir eine Karnickelhöhle und da sehen wir die Grabeshöhle, ja, das ist der Parallelpunkt. So wie Jesus am Ostermorgen aus der Grabeshöhle kam, so kommen die Karnickeln aus der Höhle gekrochen. Das ist der eine Punkt. So zeigen die Ostereier und die Osterhasen, Jesus konnte vom Tod nicht festgehalten werden. Er blieb nicht in der Grabeshöhle. Es gibt noch eine zweite Stelle in der Bibel, die mit dem Osterhasen und Kaninchen zu tun hat. Das muss man aber schon wissen, da kommt man nicht von selber drauf. Das ist Psalm 104, Vers 18. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse. Wer von euch hat schon mal in Natura einen Klippdachs gesehen? Ich auch nur einmal in Israel, vor 5 Jahren, habe ich das Bild gemacht. Seht ihr ihn, da unter den Felsen sitzen? Ungefähr so groß wie ein Karnickel, nicht viel größer. Das Biest ist zwar mit einem Elefanten verwandt, sieht aber viel eher wie ein Kaninchen aus. Und als Luther beispielsweise Psalm 104 übersetzt hat, hat er sich gesagt, meine Deutschen, die haben im Leben noch nie einen Klippdachs gesehen. Und der Luther wahrscheinlich auch nicht. Also wenn ich Klippdachs übersetze, kann sich kein Mensch was darunter vorstellen. Kaninchen haben sie alle schon gesehen. Die meisten auch schon gegessen, können Sie sich was darunter vorstellen. Also hat Luther in künstlerischer Freiheit statt Klippdachs mit Kaninchen übersetzt, manche mit Hasen. Und nun hat man sehr früh dieses Wort, Psalm 104. Die hohen Berge sind Zuflucht für die Steinböcke, die Felsen Zuflucht für die Klippdachse. Das Stichwort Fels und Zuflucht auf Jesus gedeutet und hat gesagt, Jesus ist unser Fels, unsere Zuflucht, eine feste Burg, ist unser Gott. Ja, das war der Grundgedanke. Und der Hase oder das Kaninchen hat man verglichen mit dem schwachen Gläubigen, der in Angst, Schutz und Geborgenheit sucht, so wie der Klippdachs in den Felsen sich versteckt und dort seine Zuflucht vor den Raubvögeln und Ähnlichem hat. Das lässt sich nachweisen schon bis zurück auf Basilius den Großen, ein bedeutender Theologe und Bischof des 4. Jahrhunderts. Schon der hat diesen Gedanken nachweislich zu Papier gebracht. Der Hase als Symbol, der Zuflucht sucht beim Felsen Christus nach Psalm 104. Und deshalb ist seit dieser Zeit spätestens der Hase, genauer genommen das Kaninchen, in der christlichen Kunst ein Bild für den Gläubigen, der Schutz und Hilfe bei Jesus sucht. Und deshalb, richtig, auch das ist noch, da gibt es dann eine ganze Reihe an Symbolen. Genau die Gemeinde Jesu ist am Anfang ja explosionsartig gewachsen, haben sich vermehrt wie die sprichwörtlichen Karnickel, ja, genau. Und warum haben die sich so vermehrt? Ja, weil die Osterbotschaft eine geniale Botschaft ist. Es gibt keine größere Botschaft in der ganzen Welt. Egal, was die Zeitungen und Nachrichten Tag für Tag bringen, meistens bringen sie ja Horrorbotschaften, aber selbst wenn sie was Gutes bringen, nichts davon, nichts kann auch nur mit von ferne an die Osterbotschaft heranreichen. Jesus, der menschgewordene Gott, ist für unsere Sünden gestorben und am Ostermorgen auferstanden von den Toten. Und deshalb ist Ostern ein Fest der Freude, weil Jesus den Tod besiegt hat. Weil jeder, der an Jesus glaubt, wissen darf, eines Tages, wenn ich hier auf dieser Erde sterbe, dann liegt meine Seele nicht im Grab, in der kalten Erde, kalten Riedlinger Lehmboden. Nein, die Seele geht zum Herrn in den Himmel. Und Jesus ist jeden Tag bei uns. Bei ihm finden wir Schutz und Hilfe. Wie der Klippdachs, der sich in den Felsen versteckt, wenn ihm irgendwo Gefahr droht, so darf ich zu Jesus kommen und bei ihm Hilfe suchen. Egal, was mich umtreibt, Krankheit, sonst irgendwas, ich darf zu Jesus kommen. Und Jesus ist der Sieger über jede Not dieser Welt und dieses Lebens. Weil das so ist, singen wir jetzt im Anschluss an die Predigt miteinander auch das Lied: Gott hat den Sieg. Amen.